So, hier im Studio begrüßt ihr jetzt Felicia Herrschaft, eine weitere Sendung Exit und Voice, die jeweils im TAT Bockheimer Depot stattfinden. Das Gespräch dort habe ich letzten Sonntag mit Nikolaus Hirsch und Jens Happ geführt, die sich über Ausstellungsarchitektur als auch Architektur im öffentlichen Raum unterhalten. Dann im Anschluss ab 14:30 führe ich ein Interview mit Holger Wallert, der auch hier in Frankfurt als Ausstellungsarchitekt bekannt ist, denn er hat Ausstellungen im Städel, also die Rembrandt-Rembrandt-Ausstellung, als auch die Ausstellung Nackt und jetzt aktuell die Ausstellung der Auschwitz-Prozesse im Haus Gallus gestaltet. Das also im Anschluss. Und dann als direkte Ankündigung, nächsten Sonntag, den 23. Mai, führen wir im Bockenheimer Depot ein Gespräch mit Juliane Rebentisch. Sie hat über die Ästhetik der Installation ihre Doktorarbeit geschrieben und ist auch langjährige Autorin von Texte zur Kunst. Und mit ihr führe ich dort ein Gespräch nächsten Sonntag. Jetzt also erst das Gespräch mit Nikolaus Hirsch und Jens Happ. Im Hintergrund läuft Sound Chambers, ein Projekt, an dem Nikolaus Hirsch, Michel Müller und Markus Weisbeck, Eckhard Ehlers und Franz Hautzinger und Josef Succi beteiligt gewesen sind. Darauf kommen wir dann ganz zum Schluss. Von Exit und Voice wollen wir Ausstellungsarchitekturen besprechen, aber diese eher marginal, um tatsächlich die Gestaltung des Bockenheimer Depots als öffentlicher Raum, als offener Raum für eine Form von kultureller Entwicklung, als auch Orte der Kultur eben zu besprechen, wie diese bestimmt werden und dann, um dann eben auf öffentliche Räume zu sprechen zu kommen, öffentliche Plätze und wie, um dann eben auch wiederum kontrastieren, das TAT hier im Bockenheimer Depot auf diese Gestaltung öffentlicher Plätze zu beziehen. Und über diese Faktoren sprechen wir heute eben mit Nikolaus Hirsch und Jens Happ. Nikolaus Hirsch und Jens Happ, das hat sich gerade jetzt schon herausgestellt, haben beide in Darmstadt Architektur studiert. Und Nikolaus Hirsch hat eben als Student dann noch die Börneplatz-Gestaltung realisiert. Und Jens Happ ist seit 1990 im Büro Speer tätig und seit 2000 dort auch als Partner zuständig und hat zum Beispiel den Viktoriaturm in Mannheim realisiert und ist auch hier in Frankfurt an der Gestaltung verschiedener öffentlicher Plätze beteiligt. Und da Nikolaus Hirsch zusammen mit, könnte man sagen, mit William Forsythe auch hier im Bockenheimer Depot diese Filz-Konstruktion entwickelt hat, denke ich, fangen wir sozusagen an, darüber zu sprechen. Also wie ist es sozusagen von auch verschiedenen Ausstellungsarchitekturen wie Frequenzen oder auch jetzt aktuell Kunst, ein Kinderspiel in der Schirn. Worin unterscheidet sich das zum Beispiel dann hier das Bockenheimer Depot zu gestalten als öffentlichen Raum und wie ist es sozusagen dazu gekommen, also von dem Studium der Architektur bis jetzt zu den aktuellen Projekten?
Ja, ich glaube, die so eine Art Chronologie und in die eigene Biografie reinzubringen und eine Art Logik ist eher schwierig, weil das ist von relativ vielen Abhängigkeiten großen Zufällen auch letztlich abhängig. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass wenn man Ausstellungsarchitekturen vergleicht mit dem, was wir am Bockenheimer Depot gemacht haben, kann man sagen, dass wir in beiden Fällen eigentlich mit relativ hermetischen Institutionen, kulturellen Institutionen zu tun haben. Das ist einmal das Museum, wie zum Beispiel die Schirn hier in Frankfurt oder Museum Ludwig haben wir einiges gemacht auch, und auf der anderen Seite mit dem Bockenheimer Depot ein Theater. Der Unterschied könnte vielleicht darin bestehen, dass man im Museum eine ziemlich stark kontrollierte hermetische Situation hat, währenddessen im Theater wir eigentlich hier mit Bill zusammen den Versuch unternommen haben, das Theater zu öffnen. Das ist also im sehr buchstäblichen Sinne, was die Uhrzeit betrifft, denn das Bockenheimer Depot war jetzt über fast 2 Jahre eigentlich ab mittags um 12 geöffnet für die Öffentlichkeit. Der Ansatz war, eine Art räumliches System zu entwerfen mit im Prinzip den dazugehörigen Wänden, räumlichen Definitionen, modularen Elementen, Möbeln etc., die unterschiedliche Aneignungen erlauben und auch unterschiedliche Programme in einer gewissen Gleichzeitigkeit. Also insofern war das, glaube ich, in diesem Kontext des Bockenheimer Depots eher der Versuch, etwas zu planen, was nicht vorhersehbar ist, also diese Offenheit zu erlauben, was ja ein gewisser Widerspruch ist, wenn wir von Planung sprechen, als etwas, was möglichst kontrolliert sein sollte. Und man kann sagen, in den Museumsarchitekturen, die wir gemacht haben, ging es möglicherweise eher darum, doch ein möglichst kohärentes System herzustellen, also wo man möglichst nah ist an der Thematik der Ausstellung, weil die kennt man ja auch.
Vielleicht könntest du dazu etwas im Vergleich sagen, also wenn es um die Planung von öffentlichen Plätzen geht, also...
Ja, gut, ich meine, ein öffentlicher Raum ist ja immer ein Experiment, also jedenfalls so, wie ich es erlebe, und jetzt zum Beispiel eben die Planung für den Bereich rund um den Basler Platz war... bestimmt von dem Wunsch, dass man einen Raum, den man kennt in Frankfurt, der besetzt ist mit tausenderlei Erinnerungen und Bildern, im Grunde neu formuliert. Und es ist immer wieder das Überraschende, dass in der Architektur halt eben dann durch die neuen Gebäude auf einmal ganz neue Zusammenhänge entstehen können. Und das macht ja den Reiz eben dieses Berufs aus, dass du eben durch die Gestaltung, durch das Programm gewissermaßen, das du vorgibst, auch Wirkungen erzielen kannst, die ja, von denen man vielleicht sagen kann, sie sind teilweise planbar, sie sind teilweise eben auch natürlich von tausenderlei Zufälligkeiten bestimmt, also jetzt am Basler Platz natürlich von der Tatsache, dass also ein Großteil der Flächen leer steht, dieser Räume, die wir geplant haben. Im Wesentlichen sind es aber eben nicht Außenräume, die dort entstanden sind, sondern es sind eigentlich eher Innenräume, also Gebäude, Bürogebäude zumeist. Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass heutzutage Bauen im Wesentlichen, oder das war wahrscheinlich auch immer so, eben aus der ökonomischen Notwendigkeit heraus passiert, und dass die Nischen, die man als Architekt dann besetzen kann, sozusagen erkämpft werden müssen. Und dass diese Nischen auch, das ist natürlich auch ein Verdienst der Stadtpolitik, dass sie das einfordert, dass sie da eben auch Vorgaben für macht, dass sie sagt, es sollen belebtere Räume entstehen. Wir haben immer wieder mit der Stadtplanung darüber diskutiert, wie kann man das erreichen, gerade jetzt im Basler Platz mit Passagen, mit Verweilräumen, mit Angeboten an den öffentlichen Raum, wie Gastronomie, wie Läden und so weiter. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber das hat natürlich schon, also einfach nur die Tatsache, dass man Fußgängerströme oder Wege definiert und denen neue Möglichkeiten gibt, sozusagen Schleichwege zu eröffnen. Das ist etwas, womit man, was man jetzt schon sieht, einfach ganz neue Erlebnisse schaffen kann. Eine zweigeschossige Arkade zum Beispiel, etwas, was wir da in diesem Bürogebäude am Basler Platz realisieren konnten, einen Raum, den es in Frankfurt in vergleichbarer Form noch nicht gibt. Komischerweise sind Arkaden in Frankfurt immer ein- oder anderthalbgeschossig, aber nie wirklich großzügig. Das ist ein Erlebnis, was jetzt irgendwie ganz überraschend ist an der Stelle und was anscheinend auch Leute anzieht. Und so glauben wir, Stück für Stück lässt sich sozusagen aus das gewohnte Bild überformen mit einem neuen Bild. Aber zurück zu dem, was der Nico gerade sagte. Also das ist natürlich etwas, was nicht einem voraussehbaren Programm wie in einem Museum folgt, sondern da sind natürlich eben die Faktoren sehr, sehr vielfältig, die in das Leben der Stadt ist, in der Hinsicht nicht wirklich vorhersehbar. Aber ich denke, dass zum Beispiel am Museumsufer es gelungen ist, durch das Zusammenwirken von verschiedensten Planungsebenen und dem politischen Willen und so weiter, einen ganzen Uferzug sozusagen eine neue Identität zu geben. Also da das gelingt. Und wenn man eben diese Vorgaben verfolgt und dann auch die entsprechenden Angebote an Brücken zum Beispiel macht, der Holbeinsteg passt ja in dieses Konzept eines Rundweges, dann entstehen auf einmal neue erlebbare Räume, die ganz bewusst eben auch so gedacht worden sind, als Wiedergewinnung eines Stadtraums rund um den Main.
Also, was mich da eigentlich noch interessieren würde, also das Büro Schwer ist ja tatsächlich auch international tätig, städteplanerisch. In welcher Verantwortung steht man da eigentlich, wenn man dort sozusagen hier in Frankfurt auch tätig ist im Verhältnis zu der Entwicklung dieser Stadt, wo gerade eigentlich gar nicht wirklich klar ist, wie sich Städte tatsächlich weiterentwickeln werden? Was ist sozusagen, was für ein humanes Bild an Stadt hat man denn heutzutage, wenn man sozusagen als Architekt planerisch tätig ist? Also da gibt es ja immer diesen Zusammenhang von Jeremy Bentham auszugehen, der ja diese panoptischen Formen der Gefängnisbauten entwickelt hat. Man hat ja als Architekt immer die Möglichkeit, sozusagen das menschliche Leben einzugrenzen oder es eben zu erweitern, also hin zu einer Form der kulturellen Vielfalt. Also in welchen Bereichen bewegt man sich da jetzt gerade?
Also du sprichst jetzt die Internationalität unseres Büros im Hinblick auf die kulturelle Vielfalt an, meinst du? Die dann vielleicht eher...
Vielleicht. Nein, eher dahingehend, welche Entwicklung gibt es gerade eigentlich, wenn man sich städteplanerisch bewegt?
Tja, also wenn wir in China zu Planungen gefragt werden, dann will man von uns halt eben das europäische Bild der Stadt. Also man möchte gerne eine deutsche Stadt. Ja? Das ist ganz bewusst eben die Intention, warum Chinesen zu uns kommen. Sie wollen sozusagen beispielhaft oder exemplarisch etwas kennenlernen, was ist also dort in dieser Form nicht gibt. Die chinesischen Städte sind ganz anders organisiert. Das ist ganz merkwürdig. Also wenn man mit dem Flugzeug über Shanghai fliegt, dann sieht man sofort, dass alle Gebäude gleich ausgerichtet sind. Sie haben nämlich eine starke Nord-Süd-Orientierung. Das betrifft Schulen, Fabriken, Einkaufsgebäude, alles Mögliche. Also was man sich vorstellen kann, man erzeugt einen ganz anderen städtischen Raum, nämlich nicht abgeschlossene städtische, wenn man so will, Straßenblöcke und dazwischen dann die öffentlichen Räume als Negativform, sondern es erzeugt mehr fließende Gebilde, die eigentlich nicht wirklich als das, was wir so als halböffentliche und private Räume bezeichnen würden, untergliedert werden können. Und diese Idee eines europäischen Stadtgebildes nach China zu transportieren, war extrem schwierig und ist es eigentlich immer noch, weil man stößt auf enorme Widerstände. Es wird eigentlich auch mehr als Experiment gesehen. Also Chinesen kaufen sich dann das ein von deutschen oder französischen oder amerikanischen Architekten und experimentieren gewissermaßen damit und befreien sich damit auch so ein bisschen aus dem Korsett ihrer kulturellen Bindungen. Und das ist sehr spannend. Und ist natürlich auch befruchtend für unsere eigene Arbeit, weil man das daran so ein bisschen überprüfen kann, inwieweit sind die Vorstellungen, die in China eben über Jahrhunderte, Jahrtausende gewachsen sind, vielleicht eben doch auch ein Modell für unsere eigene, für unsere eigenen Städte. Nur, dass das eben zunehmend, also die alten Strukturen, jedenfalls in Peking oder in Shanghai, überhaupt nicht mehr Vorbild sind. Das haben wir festgestellt. Also die traditionellen Bauformen, die sind völlig tabu und es zählt einfach nur noch ein relativ so ein Mainstream, so ein internationaler, der dann auf einmal zu relativ gesichtslosen Strukturen führt. Natürlich unglaublich dynamisch, unglaublich explosiv. Überall entstehen Hochhäuser und so, aber es ist eben nicht nur an bestimmten Stellen eine für uns angemessene stadtplanerische Orientierung im europäischen Sinne dahinter.
Weil es ja da auch so ist, dass ja eine europäische Stadt, wenn man das als Begriff diskutiert, das ist natürlich auch, wir halten es wahrscheinlich global gesehen für ein relativ erfolgreiches Modell oder funktionierendes, aber das ist natürlich intern in Europa ja auch ein heftig umkämpfter Begriff, weil wir eigentlich auch diesen Anachronismus auszuhalten haben, dass diese schöne europäische Stadt, die wir so in Erinnerung haben, die hält ja diesen Expansionsdruck eigentlich auch kaum aus. Also deswegen haben wir überall in Europa, wie in Paris zum Beispiel, solche inzwischen ziemlich gefakten Städte, die extrem teuer sind, die schwerwiegende Segregationsprozesse letztlich auslösen. Und also ich sehe das auch in London jede Woche, das fällt ja nicht sofort auf, dass London, es wirkt ja unheimlich lebendig und auch wie eine gewachsene, auch häufig sehr improvisierte Stadt. Aber zum Teil kommen die einfach mit dem Immobiliendruck und auch dem Druck von des globalen Kapitals eigentlich kaum zurecht, sodass man da sicherlich sagen muss, dass das Erfolg oder das Interessante an der europäischen Stadtplanung, wie Jens das beschrieben hat, ist ja auch vielleicht, dass wir das gewöhnt sind, so einen gewissen Interessensausgleich auch zu machen, also zwischen verschiedenen Nutzern. Und dass man auch letztlich gewohnt ist, den öffentlichen Raum oder das, was da geschieht, eben auch als öffentliches Problem, als ein demokratisches Problem von verschiedenen Interessensgruppen wahrzunehmen. Was ja nicht überall auf der Welt so ist. Weil Architektur hat natürlich, ich glaube, das klang in deiner Frage ein bisschen an, hat natürlich immer eine extreme Nähe zu letztlich zu politischer Autorität. Also das ist traditionell so und kann man sagen, also das ist Teil der Disziplin und ist aufgrund dessen haben wir Architekten auch ein relativ, ja, man kann sagen, in der Nachkriegszeit, seit dem Zweiten Weltkrieg, sich ein relativ schlechtes Image aufgebaut. Wenn die Städte auch anschaut. Also wo Architekten und Städteplaner eher so als verlängerte Arm der Technokraten erscheint, die aufgrund von irgendwelchen Ideologien, die sicherlich ihre Berechtigung hatten, ein Stadtbild kreiert haben, was 20 Jahre danach eigentlich nicht mehr relevant war. Also insofern sind all diese Entscheidungen auch wichtig, aber auch wahrscheinlich auch revidierbar.
Also dazu könnte ich, weil es gibt hier jetzt eine Veröffentlichung von Baudrillard und Jean Nouvel, einzigartige Objekte. Und interessant ist eigentlich, dass sie ein Modell der Modifikation anbieten, also einmal die Frage der Rehabilitation und dann die Frage der Modifikation und oder der, also der Mutation. Und Sie meinen eigentlich, dass die Städte in, könnte man sagen, in Europa sozusagen immer wieder rehabilitiert werden, also ähnlich wie man eben einen Verbrecher rehabilitiert. Werden die Städte, die Räume rehabilitiert. Und Es wird eben dann wieder ein bisschen Farbe auf die Fassade aufgetragen, ein bisschen die Vordächer werden irgendwie renoviert und so weiter. Und das Ganze ist dann ein urbanes Sozialgefüge, das sich in der Umgebung sozusagen verschlechtert. Das sozusagen nicht der Mutation, also wenn sich eine neue Form von Stadt entwickeln würde, dann wäre das etwas, das mutieren müsste. Also dass sich irgendwie so weit verändert, dass man es nicht einfach nur ein bisschen rehabilitiert hat. Und zwar wird dazu gesagt, es ist nicht nur eine Modifikation, sondern eine Mutation, also die besondere Form der Qualifikation des Raums. Der Ort wird nicht mehr in derselben Form erlebt. Es gibt nicht mehr die gleichen Dinge in ihm. Man spielt anders auf der Skala. Man tauscht ihr den Sinn aus und ausgehend von dem, was ein rein funktioneller, vager, großer Rauminhalt war, erreicht man es durch sukzessive Derivation zu einer Neuschaffung, einer Regeneration zu gelangen, welche sich niemand hätte vorstellen können. Und in dem Kontext wäre tatsächlich die Frage, wie kann man eben Räume schaffen, die unvorhersehbar sind, die eigentlich unbekannte Räume sozusagen schaffen. Vielleicht habt ihr da eine Idee.
Unbekannte Räume.
Ich kann jetzt nur im Prinzip von der Erfahrung hier des Bockenheimer Depots auch erzählen, weil das, also wir sitzen hier auch und das war eigentlich als Experiment sehr aufschlussreich. Und zwar einmal gab es diese optimistische Annahme, das Bockenheimer Depot als Theater, als kulturelle Institution ist solch ein Ort, also ein Angebot für die Stadt, wo unvorgesehene Dinge passieren. Also es gab ja so eine Art Programm zwar, aber das Programm war immer auch ein improvisiertes und die Bevölkerung hat es gerade in den Wintermonaten angenommen wie einen gedeckten öffentlichen Platz, der also eine gewisse Wärme hat und auch allein vom Material her relativ angenehm war, sehr stofflich, so alles mit Filz ausgeschlagen, sodass es auch akustisch sehr angenehm war, also eine gewisse Sprachverständlichkeit, die viel besser war als dieser ganz harte Ort, den man vorher hatte. Und wenn diese optimistische Annahme, die wir hatten, also die auch in dem Prozess mit Bill, eigentlich in dem Planungsprozess sehr wichtig war, also diese ständige Offenheit eigentlich, auch in dem Planungsprozess, also quasi dieses Unvorhersehbare, das war auch schon integraler Bestandteil der Planung. Also das war, wenn ich mich so erinnere an dieses Dreivierteljahr Planung mit Bill Forsyth, war das eigentlich für uns als Architekten erstmal sehr ungewohnt, weil wir sind ja dazu erzogen worden, zu planen. Das heißt, eine gewisse Kontrolle auszuüben über Planungsschritte. Also man versucht im Laufe der Planung immer mehr zu wissen und festzuschreiben und dann irgendwann wird es realisiert. Und man hat dann Mittel wie Pläne, um Dinge festzuschreiben. Also das sind ja so Prothesen eigentlich, mit denen wir unser Gedächtnis entlasten und auch Dinge fixieren. Und dann war auf der anderen Seite war der Bill, der als Choreograf, ja, man kann sagen, seine wesentlichste Technik ist eigentlich Improvisation. Das heißt, der Bill war natürlich, wenn man so will, der natürliche Feind des Architekten, weil er gerade nicht an dem Planbaren orientiert war. Und das hat dahin geführt, dass wir auch alle Entscheidungen eigentlich auch sehr, sehr weit hinausgezögert haben, dass wir auch Dinge wie die Entwicklung dieser Filzmodule und Möbel hier eigentlich eins zu eins entwickelt haben, also mit dem Körper. Also der Bill hat mich dann irgendwie gepackt und so sozusagen übers Knie gelegt und mich vermessen und geguckt, was kann man jetzt machen mit einem Möbel. Und das sind Dinge, die orientierten sich sehr stark eigentlich an diesem Ansatz der Unvorhersehbarkeit, dass man zum Beispiel an einem kleinen Ding wie einem Möbel sich nicht festlegt auf eine ergonomische Form, also an sozusagen eine Sitzhaltung, sondern an viele verschiedene Möglichkeiten. Also darum ging es eigentlich bei dem Ansatz. Und also insofern war das ein sehr aufschlussreiche und ich glaube auch gelungene Sache. Zum anderen muss man sagen, dass natürlich dieser Optimismus in der Grundannahme auch nicht ausgeschlossen hat, dass da Probleme aufgetreten sind. Ich weiß es kaum zu sagen, inwieweit man daraus gelernt hat, aber was passiert ist, ist, dass dieser öffentliche Raum, da er wirklich offen war, nachmittags, okkupiert wurde, einfach von den verschiedensten Nutzergruppen, weil das wusste man ja vorher nicht. Und dabei hat sich herausgestellt, dass die Kinder, die dann kamen, die waren als Nutzer so mächtig sozusagen, allein aufgrund ihrer Lautstärke, der Schnelligkeit, ihrer Bewegung, dass dadurch fast alle anderen Nutzungen eigentlich gelitten haben. Wenn man Raum einteilt und plant und konfiguriert und meinetwegen auch rekonfiguriert, dann ist es eben nicht immer eine harmonische Sache, sondern es entstehen da Raumkonflikte auch.
Wenn man das vielleicht wiederum auf die Stadt anwendet, weil man hat hier in der Stadt ja auch einige Orte, die derzeit 40.000 bis 50.000 Quadratmeter Flächen sozusagen umfassen, wo es dann aber ungeklärt ist, wie man tatsächlich dann mit dem Einzelhandel sozusagen neue Konzepte erarbeitet, damit auch auf diese Form sozusagen, also auf diese vielleicht unvorhersehbare Form eingegangen werden kann, weil gerade ökonomische Zwecke innerhalb einer Stadt dann wiederum zurückzubinden auf das, wie geplant werden kann, ist, glaube ich, auch eine sehr komplizierte planerische Aufgabe.
Also das ist vielleicht wirklich ein gutes Beispiel, weil es ist ein großer leerer Raum, der ist mitten in der Stadt, an zentralster Stelle, und es gelingt seit 10 Jahren eigentlich gelingt es nicht, diesen Raum, oder sagen wir 5 Jahre, 99, 98, 99, diesen Raum zu besetzen mit etwas, was nach den ökonomischen Vorstellungen Sinn macht. Also die Ansätze waren unglaublich vielfältig und es wurde sehr, sehr viel Geld in Planung ausgegeben. Aber es gelang nicht, eben diese Nutzungen, die eben im Wesentlichen eben die bekannten waren wie Einkaufen, Vergnügung, Sport und irgendwie Theater, Kino und Musical, so zu dynamisieren, dass daraus eine
guter Sound.
Das geht mal wieder aus.
Passt zu den Soundchambers hier, die auch im Hintergrund laufen.
Ja, jetzt wollen wir die Musiker nicht beleidigen. Das sollten wir nicht machen. Da muss ich jetzt wehren.
Ja, das alles also eben so zusammenzuschmelzen, dass es gewissermaßen eine kritische Masse erreicht hat und es dann eben für ein Projekt gereicht hat. Ja, das Projekt ist zwar in den Köpfen, aber irgendwie ist stolpert ständig darüber, dass offensichtlich irgendwie Mängel. Ich glaube, es liegt nicht an 10.000 Quadratmeter mehr oder weniger, die jetzt für das Einkaufen da benötigt werden. Das kann irgendwie nicht der Hinderungsgrund alleine sein, sondern es liegt sicherlich auch daran, dass man kein wirkliches, überzeugendes oder vielleicht vermittelbares Konzept hat. Vielleicht gibt es das Konzept, ja, aber es ist jedenfalls noch nicht so mir bekannt, mir ganz persönlich jetzt, sage ich mal, dass man das Gefühl hat, dass da entsteht etwas, was sozusagen sein muss, ja. Was eine gewisse, also aus einem, da ist ein ganz konkretes Bedürfnis und das muss dorthin kommen. Es gibt zwar tausendlei Gründe, warum das dort an dieser Stelle richtig wäre, eine solche Entwicklung, aber es fehlt sozusagen diese gewisse unberechenbare Dynamik darin. Ja. Und wenn sowas entsteht, kann es ja auch schief gehen, aber es kann auch eine gewisse Begeisterung auslösen. Und die Begeisterung entsteht, glaube ich, eher dadurch, dass man halt eben Inhalte vermittelt, dann auch in den Diskussionen mit den städtischen Stellen und überall, die über das hinausweisen, was sozusagen die ökonomische Basis ist. Und das war am Anfang der König der Löwen. Ja. Da wurde dann gesagt, also es gibt den König der Löwen und deshalb ist das so zugkräftig, dass da Milliardeninvestitionen gemacht werden können. Jetzt ist es das Planetarium, was also sozusagen das Angebot an die Stadt ist, dass an der Stelle etwas ganz Außergewöhnliches entstehen kann. Aber vielleicht entlarvt sich das eben dann doch selbst irgendwann. Ja, als
ja, vielleicht ist das auch wieder interessant, das auch auf das Bockenheimer Depot zu beziehen. Also in dem, natürlich wird im Winter der Raum genutzt, aber wenn es dann tatsächlich eher dann wiederum unvorhersehbare Dinge sind, das Programm eher improvisierter ist, dann ist die Annahme dieser, wenn es nicht das Planetarium ist oder der König der Löwen, dann auch schon wieder ein Problem. Da ist man tatsächlich als Architekt möglicherweise zwischen dem, was kommerzialisierte Kultur bedeutet und dem, wie Künstler Dinge entwickeln, auch irgendwie gefangen. Oder wie ist dann vielleicht sowas wie die Utopia Station eine Möglichkeit, neue Konzepte zu entwickeln? Also Utopia Station, die sozusagen jetzt das letzte Mal hier im Tatort war, davor in Venedig und jeweils auch...
Bedingt, würde ich sagen. Also ist interessant als Modell, sicherlich einer temporären Nutzung in an kulturellen Orten, weil es hat ja wirklich stattgefunden, zum ersten Mal bei der Biennale in Venedig, dann hier in Frankfurt, die nächste Station ist Neapel, im Oktober in München. Das sind aber eher temporäre Inbesitznahmen von bestehenden kulturellen Institutionen, arbeitet extrem mit temporären Situationen. Und ich habe da so meine Zweifel, ob man das quasi institutionalisieren sollte im Sinne einer Stadtplanung. Also das wiederum zu planen, ist eigentlich ein Widerspruch in sich, denke ich. Also obwohl die Utopia Station ja sehr komplex war in ihrer inhärenten Planung, also um die ganzen Künstler zusammenzubringen, das war sehr komplex. Ich war auch mit dem Markus Weisbeck zusammen da teilgenommen in Venedig und das war komplex und es gibt sowas wie Planung, aber das ist quasi bezogen auf Stadtplanung, ist es eher so ein ganz ephemeres Gebilde, was glaube ich man kaum in die Waagschale werfen kann, wenn man von Stadtplanung spricht.
Darüber hinaus muss man aber zu entwickeln. Ja. Also
darüber hinaus muss ich aber sagen, es ist, glaube ich, ganz gut als Beispiel, weil was Jens gerade gesagt hat, diese gewünschte kulturelle Nutzung von dem Gelände, von dem wir gerade sprachen, das ist natürlich wirklich wie so eine Geisel in diesem ganzen Planungsprozess, weil die Stadt verteidigt das ja gegenüber möglichen Investoren, dass dort eine kulturelle Nutzung hin muss, weil man glaubt, Kultur ist wichtig für die Bevölkerung. Also die glauben ja, man tut der Bevölkerung etwas Gutes mit dieser kulturellen Nutzung. Inwieweit zum Beispiel der König der Löwen jetzt wichtig gewesen wäre für mich als Stadtbewohner, sei jetzt dahingestellt. Also ich wäre möglicherweise einverstanden gewesen mit einer höheren Büronutzung. Also hätte mich das als kulturellen Konsumenten beeinträchtigt? Glaube nicht. Also insofern ist es wahrscheinlich interessant, um zwei Extreme zu beschreiben. Einmal ein extrem starres Modell von einer kulturellen Institution, die man auf ein Grundstück versucht unterzubringen als ein Teil der Gesamtnutzung. Und auf der anderen Seite temporäre Aneignung, was sicherlich, denke ich, in Städten ein ganz wichtiges Instrument ist, weil es gibt immer eigentlich in der Dynamik, die jede Stadt hat, gibt es immer leere Räume, also die zwischenzeitlich genutzt werden könnten, sei es auch nur ein halbes Jahr.
Also, da gibt es hier eigentlich auch noch ein paar Beispiele, über die Jean Nouvel und Jean Baudrillard sprechen, und zwar in Marseille, also La Belle de Mai, also leere 80.000 Quadratmeter. Die Gegend war unbewohnt und unsicher. Sie wurde von der Stadtverwaltung bewacht und Obdachlose begannen sie bereits zu besetzen, bis zu dem Tag, als sich auf eine ziemliche spontane Art und Weise Männer aus dem Kulturbereich eingemischt haben, Theatermacher, Choreografen und Bildhauer. Und da gab es dann einen sichtlichen Willen, so etwas wie eine Art offenen Ort der Kultur zu schaffen, begründet auf einer lebendigen Kultur, im Gegensatz zu diesen normalerweise für die Kultur bestimmten Gebäuden mit ihren geregelten Öffnungszeiten und ihrem konservativen Betrieb. Der Ort würde Tag und Nacht offen bleiben, die Künstler würden kommen und hier wohnen, einige würden von den Produzenten zusammen eingeladen werden und hätten so die Gelegenheit, ihre Werke gemeinsam weiter zu verfolgen. Es gab da einen Willen, dem Projekt eine Bedeutung als Möglichkeit zur Initiation zu geben, indem man in bevorzugter Weise junge Künstler, Schaffende, Studenten und Arbeitslose mit bewiesenem interkulturellem Kontext einlud. Aber dieser Typ von Programm und Architektur trifft auf die ärgsten Schwierigkeiten, um finanziert, aufrechterhalten und weiterentwickelt zu werden. Der Widerspruch ist schwer zu lösen, weil diejenigen, die zur Entstehung des Projekts beigetragen haben, nichts mit einem Beitritt in einen institutionellen Betrieb zu tun haben wollen, nun aber doch verpflichtet sind, nach dem Einverständnis der Genehmigung der Institutionen zu fragen, sei es auf kommunaler oder staatlicher Ebene, die diese Radikalität ablehnen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass dieses Projekt in einer Dynamik angesiedelt ist, die heutzutage einen Ort der Kultur bestimmen müsste. Die hyperzentralisierten, hyperinstitutionalisierten Orte, von denen wir so viele gesehen haben, sind steril. Diese Form des hyperinstitutionalisierten, denke ich, ist hier gerade eben im Depot nicht gegeben gewesen. Wobei das, denke ich, auch immer jeweils im Konflikt geblieben ist mit dem, wie das TAT als Institution auf diesen Ort auch eingewirkt hat. Und die Frage wäre tatsächlich, wie man mit diesen Bedingungen umgeht und versucht, diese Sterilität zu vermeiden, um dann wiederum diese Mutationen eigentlich hervorzubringen. Ist denn möglicherweise der Börneplatz auch solch ein Ort?
Das ist ein ziemlicher Gedankensprung.
Ja, genau. Ich finde, das ist ja auch einer der Orte, die
ja, also ich bin mir,
hier genutzt werden.
Ich bin nicht ganz sicher, ob sich das als Beispiel auf den Diskurs zwischen Nouvelle und Baudrillard beziehen lässt.
Vielleicht auf Frankfurt.
Ja, aber ich glaube, also da gibt es die Schnittstelle mit dem Diskurs relativ gering. Sicherlich passt es in diese Thematik Mutation, weil natürlich der Ort sich über die Jahrhunderte extrem verändert hat. Und dabei natürlich eine ganz spezifische Geschichte mit zusammenhängt, die stark mit der Identität der Stadt hier zusammenhängt. Und letztlich war das natürlich eine Art Problem, die Mutation, wenn ich zurückdenke. Die Frage war eigentlich, wie schafft man einen Ort, der sicherlich eine Geschichte erzählt oder die Geschichte erzählt, zum anderen, also die Geschichte der Frankfurter Juden, die sich vor allem in dieser Gegend abgespielt hat, im ehemaligen jüdischen Ghetto mit dem noch vorhandenen jüdischen Friedhof in der Mitte. Also einerseits das zu erreichen, die eine Art Erinnerung, also von dem schwierigen Begriff des Denkmals erstmal ganz zu schweigen, und auf der anderen Seite aber dennoch einen Ort zu schaffen, der öffentlich ist und der auch nicht abgesondert ist. Also wenn Mutation heißt, dass der Ort sich so verändert, dass er so auf den Podest gehoben wird und quasi überhaupt keine Schnittmengen mehr hat mit anderen Nutzungen, mit anderen Nutzern, Bewegungen, Wegen in der Stadt, dann ist das, glaube ich, ein Problem. Also wenn man quasi so monofunktional rangeht an solch eine Thematik. Und die ist natürlich erstmal monofunktional. Also wenn man solch eine Ausschreibung liest bei einem Wettbewerb, dann ist das extrem rigide formuliert, also erschreckend rigide. Aber man weiß sich wahrscheinlich in solch einer Ausschreibung nicht anders zu helfen von Technokratenseite, als das rigide zu formulieren. Das hat auch seine Berechtigung. Gleichzeitig kann man sich auch immer wieder freimachen davon. Und wir haben damals das Wettbewerbsgebiet teilweise verlassen oder besser gesagt erweitert und diesen noch existierenden jüdischen Friedhof mit seiner Mauer ins Zentrum gerückt, was eigentlich gar nicht mehr das Wettbewerbsgebiet war. Und das Ziel dabei war eigentlich, diesen Ort auch wirklich zu verhaken mit dem Alltag und mit Situationen, die etwas öffentlicher sind und aus diesem, man kann fast sagen, Hinterhof des Börneplatzes hinter den Stadtwerken herauskommt und das Ganze verhakt mit dieser sehr viel dichteren urbanen Situation an der Batonstraße, wo auch die Straßenbahn entlang fährt, wo Autos in der Schlange stehen, wo man wirklich beim Autofahren im Berufsverkehr da drauf guckt und da entstehen so komische Schnittstellen.
Aber genau diese Erweiterung ist ja genau, ich denke, das ist die Chance der Architektur, also oder der Planung, wenn du so willst, eine Energie, die da ist, also den Willen, an dieser Stelle einen Ort der Erinnerung zu schaffen, dafür Geld auszugeben und einen Architektwettbewerb zu machen und quasi so einen Spielraum freizuräumen. So, und jetzt könnte man ja das gemäß Auslobung eben relativ isoliert betrachten oder, wie es jetzt dort passiert ist, eben dieses, wie Nico sagt, eben zu verhaken mit den umgebenden Funktionen und andere Geschichten damit hineinzubeziehen. Und das erst, meine ich, macht die Qualität des Ganzen erst aus, also und führt auch darüber hinweg und da hinaus. Und insofern, meine ich, kann man das vielleicht tatsächlich also mit dieser Diskussion um Mutationen von Orten oder irgendwie Chance, was kann Architektur leisten im öffentlichen Raum, darauf beziehen, weil Architektur letzten Endes ja immer nur angestoßen wird von den Energien und von den sozusagen der Willen, den ökonomischen Fakten, die da sein müssen, oder dem Wunsch, irgendwo einen Mehrwert zu schaffen, etwas viel Geld auszugeben oder ein bisschen Geld auszugeben, mit verbunden eben dem politischen Willen, dass an dieser Stelle so etwas passieren darf. Also so, und jetzt kann man als Architekt dieses Programm mit eigenen Vorstellungen ein bisschen steuern, über Formen in eine Richtung bringen, die darüber hinausweist. Und wenn es gelungen ist, dann wird daraus eben etwas mehr als die Summe dieser ganzen Einzelteile und ein Ort, der überrascht, der anregt, der in irgendeiner Weise halt eben über das hinausweist, was eigentlich damit gedacht war, nämlich vielleicht eben stinknormales Einkaufszentrum, wo man halt eben da reingeht, da wieder rausgeht und 100 Euro gelassen hat. Und insofern denke ich, ist das auch an diesem Standort UEC, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, das ist vielleicht ein bisschen wirklich ein Karussell, ist das durchaus eine echte Chance.
Ja. Und das sollte man die auch Themen so unterscheiden sich auch gar nicht so sehr eigentlich. Also auch wenn wir jetzt hin und her springen zwischen ganz kleinen Projekten und ganz großen, die Probleme sind eigentlich, die jetzt Jens auch geschildert hat, und die Möglichkeiten sind eigentlich ganz ähnliche. Also ich stimme da völlig zu sagen, dass eine der Möglichkeiten, die man hat als Architekt bei aller Machtlosigkeit, die man vielleicht sonst da empfindet, ist wirklich eine Art von Dramaturgie herzustellen, wo das Programm, also die verschiedenen Programme eines Gebäudes auf eine gewisse Art inszeniert werden. Also quasi die mutwillige Herstellung von Konflikten könnte dazugehören.
Das hat so ein bisschen was Subversives manchmal, ja.
Ja.
Man darf es nicht allzu offen am Anfang sagen. Hinterher wird es dann bewusst.
Weil umgekehrt können die Konflikte ja auch entstehen, wenn alles nach Schema F läuft.
Ja.
Weil das geht ja häufig, was an einem Ort X funktioniert, muss an einem Ort Y, meinetwegen Frankfurt, nicht unbedingt funktionieren. Also ich kann nicht immer ein funktionierendes Modell an einen Ort übertragen, weil der Ort eben auch seine eigenen Geschichten mit sich bringt. Also zum Beispiel, wenn wir von Einzelhandel sprechen, dann ist es ein sehr sensibles Gleichgewicht, was in der Stadt wie Frankfurt herrscht. Und sobald ich irgendwo 50.000 Quadratmeter Einzelhandel implantiere, dann gibt es da eine Art Ausschlag, eine Art Rückwirkung anderswo in der Stadt.
Ja, wahrscheinlich hin zur Zeil. Also dann wählen die sich zur Zeil bewegen, die dort vielleicht einfach veräppen.
Ja, klar.
Was dann? Also dann hat man wahrscheinlich tatsächlich ein Planungsproblem. Oder da wäre dann das Beispiel, das nächste, der Goetheplatz. Also wie kann dort denn etwas installiert werden, das auch einer Belebung dieses Platzes und Öffnung nahe käme?
Das Goetheplatz ist insofern ein gutes Beispiel, als auf einmal der Wunsch entstand, ja, also wir bauen eine Tiefgarage. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Also irgendwie, es kommt einem so ein bisschen absurd vor. Wir reißen alles wieder nieder, bauen eine dreigeschossige Tiefgarage, ruinieren diesen Raum für die nächsten 3 Jahre und hoffentlich nicht für die Zeit darüber hinaus, das weiß man nicht so genau. Jetzt ist zunächst mal sozusagen eine Anstoßenergie da. Und jetzt ist das Stadtparlament aufgefordert gewesen, halt darüber zu entscheiden, ob man die Statik so verstärken sollte und dafür Geld ausgibt, dass obendrauf ein Haus stehen kann. Dieses Haus hat eine Diskussion ausgelöst, die weit darüber hinausging. Also man sieht, der Bau an sich, um den geht es gar nicht so sehr, sondern es geht dann um den Raum. Wir haben das gerne aufgegriffen, weil natürlich die Situation des Goetheplatzes seit dem Krieg irgendwie insofern verheerend ist, als der Raum irgendwie auseinanderfließt, nicht erkennbar ist und nichts wirklich drumherum und darauf passiert, was ein Gegengewicht bieten könnte zu den sehr monofunktionalen Einkaufsnutzung drumherum, ja, die halt eben also bisher um 7 geendet hat, jetzt vielleicht um 8 oder 9 und danach ist die Innenstadt halt tot. Ja. Und vielleicht wäre der Goetheplatz ein Ort, wo man mal auch darüber nachdenken sollte, ob sich das nicht umkehren lässt, dieser Prozess, und außer den E-Kinos noch was anderes in der Gegend stattfinden könnte. Im Zentrum der Stadt, an einer ganz wichtigen historischen Stelle, wo der alte Markt, im Grunde der Beginn der Frankfurter Messe, mit einem Gebäude, und man kann ja darüber streiten, ob es jetzt irgendwie quer oder längs oder wie auch immer steht, aber es hätte durchaus eine Berechtigung, sozusagen als Hülle dazustehen und mit Inhalten gefüllt zu werden. Und eben überhaupt nicht, in keiner Weise vorher programmiert zu werden mit Hotel, mit Büro, mit Wohnen, mit sonst was, ja, sondern das ist ein Ort, der entsteht. Ja. Mit dem Risiko, dass dann hinterher die Kinder drin spielen und alles.
Aber ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, auch wo man, da gab es ja kritische Stimmen. Vielleicht auch so eine Art von Haltung zu sagen, oh Gott, da soll jetzt ein Haus gebaut werden, ihr nehmt uns öffentlichen Raum weg. Ja? Also das habe ich teilweise gehört. Und das ist ja, wenn man das rein rechnerisch betrachtet, ist es natürlich wahr. Ne? Also der Platz wird kleiner. Aber ich glaube nicht, dass also der Begriff des öffentlichen Raums ist ja wirklich einer der missverständlichsten und auch einer der missbrauchtesten Begriffe überhaupt. Denn das ist in der Fachliteratur, aber auch darüber hinaus, ist es ja sehr umstritten, was das heutzutage eigentlich ist. Öffentlicher Raum. Welche Bedeutung hat öffentlicher Raum? Es ist ja nicht nur Raum, der leer ist, sondern öffentlicher Raum impliziert ja eigentlich, dass dort Dinge stattfinden, die für die Gesellschaft relevant sind. Also kulturelle Veranstaltungen, so eine Art von Aufenthalt, der auch sehr banal sein kann. Also Aneignung durch Kinder, durch nichts, einfach nichts zu tun, ist auch, glaube ich, eine Qualität in der Stadt. Und selbst das ist nur bedingt möglich an dem momentanen Goetheplatz. Und insofern, glaube ich, kann die Situation nur besser werden. Ich würde es mal so rum formulieren. Und vielleicht gehört auch eine gewisse, in der Stadt auch eine gewisse Dichte hinzu, dazu, um auch so Aufenthaltsqualitäten herzustellen. Und insofern bin ich immer vorsichtig, wenn dieser Begriff des öffentlichen Raums fällt, weil dahinter stecken natürlich zum Teil Annahmen, was öffentlicher Raum ist, was extrem diffus ist. Weil öffentlicher Raum hat ja eigentlich seine unmittelbar gesellschaftlich-politische Funktion schon nach dem Zerfall der athenischen Demokratie verloren. Da hat es natürlich einen Sinn gehabt als eine Art Ort der Volksversammlung und von politischer Mitbestimmung. Aber heute, was ist öffentlicher Raum? Das ist im hohen Maße sind das genauso Medien wie Fernseher etc. Insofern muss man auch, glaube ich, da ein bisschen vorsichtig sein, wenn man jetzt die Qualität von Plätzen verabsolutiert und sagt, sie müssten möglichst groß sein. Und dann können wir auch möglichst viel dort machen. Also es gibt Städte, die kommen komplett ohne das aus, was wir einen Platz nennen. Also sind einfach komplett bebaut. Daraus kann man den Umkehrschluss noch nicht ziehen, dass da kein öffentliches Leben stattfindet. Es war lange Zeit, war das ein Problem von New York zum Beispiel, also bis ins 19. Jahrhundert hinein. Also ein extremes Wachstum, was nur dieses Grid hatte. Chicago auch bis zu einem großen Brand oder auch in vielen asiatischen Städten ist eigentlich, gibt das unseren europäischen Platz, wie wir ihn auch kennen von den ganzen Stadtrepubliken in Italien, als öffentlichen Ort gibt es das sehr viel weniger, weil sich Öffentlichkeit anders konstituiert. Und ich glaube, unsere Gesellschaft ist heutzutage auch so komplex, dass sich Öffentlichkeit wirklich anders konstituiert, nicht unbedingt auf den Plätzen.
Ja, die Plätze können dann genauso gut zu totalitären Zwecken genutzt werden. Also einen Platz zu haben bedeutet nicht tatsächlich auch mit dem Demos, also in irgendeiner Art und Weise verbunden zu sein oder zu wissen, wie tatsächlich diese prozesshafte Form der Gestaltung von Öffentlichkeit überhaupt vonstatten geht. Das müsste man vielleicht beobachten lernen. Jetzt der Goetheplatz, also möglicherweise gibt es gerade hier Frankfurt als Beispiel dieses Wachstum eben nicht, das es in anderen Städten gibt. Also hier herrscht dann tatsächlich ein Mangel an Bevölkerung, also die dazu notwendig wäre, um eine permanente Veränderung auch hervorzubringen. Also hier gibt es ja mehr leerstehende Räume, auch Büroräume, als tatsächlich Bevölkerung, die diese irgendwie tatsächlich gestalten würde, außer vielleicht außerhalb.
Das ist aber irgendwie eher ein Phänomen der letzten Jahre, vielleicht letzten zwei Jahre, kann man sagen. Ich meine, dass sie jetzt auf einmal in Frankfurt 18-20% Büroräume leer stehen, das ist ja irgendwie ein Novum, ja. Das gab es eigentlich in den letzten. Insofern alle Projektentwickler haben Büros gebaut, weil da waren die höchsten Mieten zu erzielen. Das war eigentlich eine sichere Bank. Und jetzt haben wir das Paradox, dass die Büroräume leer stehen, die Wohnungen in der Innenstadt eigentlich nach wie vor noch ganz gut vermietet werden. Das ist vielleicht auch dann vorübergehend. Und jetzt diese Büroräume sozusagen zwischengenutzt werden können. Ja? Also da gibt es alle möglichen Überlegungen jetzt auch am Basler Platz. Wie kann man das mal temporär für ein Konzert oder für irgendeine Aufführung oder irgendein Happening, irgendeine Art von künstlerischer Besetzung sozusagen nutzen? Durchaus auch mit dem Einverständnis der Bauherren, diese Gebäude in Benutzung zeigen wollen und sie nicht einfach nur da vor sich hin leer stehen lassen wollen. Ja. Und natürlich gibt es auch Beispiele von sogenannten Ankermietern, die dann also irgendwie 100 Monate mietfreien Bezug angeboten bekommen, nur damit das Ding überhaupt besetzt ist. Das ist auch ein bisschen absurd. Ja. Also ich glaube, die Räume sind in Frankfurt nicht, in der Tat nicht Mangelware. Also insofern ist es richtig, es geht eigentlich weniger um Plätze, sondern es geht um das Thema der Freiheit. Was macht man auf diesen Plätzen oder auf diesen Straßen oder in diesen Straßen und Platzräumen? Was kann man dort machen? Und inwieweit werden sie eben vielleicht dann eben durch solche Einzelhandelsentwicklungen zunehmend in eine ganz bestimmte Richtung gedrückt? Und das sollte man, glaube ich, also das, was zum Beispiel am Potsdamer Platz jetzt eben sich da entwickelt hat mit diesen Mallstrukturen, ich finde, das ist irgendwie nicht unbedingt beispielhaft für das, was man machen könnte und sollte. Aber natürlich wird es eben auch ein Problem, dass man sagen muss, Öffentlichkeit an bestimmten Stellen der Stadt braucht eine gewisse Kontrolle, sonst funktioniert sie wiederum nicht. Ja? Also das ist ein ständiges Wechselspiel.
Ja.
Ein schwieriges.
Ja, also jetzt nochmal, um bei Frankfurt zu bleiben, im Verhältnis dann zu Städten, in denen, also Paris, Marseille und so weiter, also in denen es tatsächlich zu zu einer Form der Fassadenerneuerung kam. Also man lässt die, und hier gibt es tatsächlich auch diese Entkernung, man lässt die alten Fassaden stehen, entkernt eben die Häuser, bildet dahinter eben neuen Wohnraum, dann für eben eine andere Form, also eine andere Schicht eigentlich, die mit höherem Einkommen sich diese sanierten Wohnräume leisten kann. Das trifft ja jetzt auf Frankfurt, auf diese Innenstadt jetzt nicht so weit zu, dass da eine bestimmte Bevölkerung vertrieben wurde, um tatsächlich mit den alten Fassaden neues Leben sozusagen zu gestalten.
Das ist weniger dramatisch, aber das passiert natürlich schon. Ja. Also wenn man sich das Nordend anschaut, glaube ich, da kann man das nachvollziehen und
ja,
das geschieht sicherlich in Frankfurt, ist das bestimmt ein Prozess, der kontinuierlich abläuft. Vielleicht nicht so dramatisch wie in anderen Städten,
wo man sieht, dass
Städte wie London haben das Problem, dass wichtige Berufsgruppen, die man einfach braucht, wie Krankenschwestern, Polizisten etc., die können sich nicht mehr leisten, in London zu leben. Und die wohnen dann wirklich 2-3 Stunden außerhalb. Und das ist natürlich ein Problem für eine Stadt, weil die Politiker werden dann ganz gerne beschützt auch im Zweifelsfall. Also man braucht die Polizisten zum Beispiel. Und dort hat es sich eben, in London gibt es, und ähnlich in Paris, eigentlich auch in den 90er Jahren, gab es eben einen ganz starken Immobilienboom. Also mit wirklich einer Verdopplung bzw. Verdreifachung der Preise, also was extrem schnell ging. In Frankfurt ist das sicherlich sehr viel kontinuierlicher, aber ist dennoch als Phänomen vorhanden.
Ja.
Es wird sich ganz sicher was tun im Ostend, jetzt, wenn die EZB dort neu baut, und es tut sich jetzt schon. Es gab viele aufgeregte Bürgerstimmen, als diese Pläne für das Europaviertel bekannt wurden und sozusagen nördlich der Frankenallee, der ganze Bebauungsstraße, Kölner Straße und sowas, die fühlten sich ja dann bedroht durch diese Entwicklung, Wohnungsbauentwicklung, die vielleicht dichte anders strukturiert war und die nicht wirklich verwoben war mit den bestehenden Stadtvierteln. Und das ist ein langwieriger Prozess gewesen, das also miteinander auszugleichen, die Interessen auszugleichen. Das ist immer die Befürchtung, nicht zu Unrecht, dass solche Dinge Veränderungen anstoßen, Prozesse anstoßen, die halt auch dazu führen können, dass die Bewohner eines Stadtteils dann dort vertrieben werden.
Mhm. Ja, das geschieht aber nicht nur durch Planung eigentlich, wie jetzt im Fall des Europaviertels, wo die Ängste entstanden sind, denke ich, als eine Planung vorgestellt wurde. Und dann wurde es ja auch verändert daraufhin. Das Ganze ist eigentlich auch schon ein natürlicher Prozess fast, wenn ich quasi nicht planerisch eingreife. Weil es gibt ja so eine Art von Romantisierung des Nichtplanens. Als sozusagen einen natürlichen Zustand, der auch niemandem wehtut. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also da ist gerade London sehr aufschlussreich. Da war ja die Theorie des Non-Plans, die eigentlich vorbereitet wurde in den 60er Jahren, auch aus dem Situationismus herkommt. Die wurde aber dann natürlich sehr schön übernommen, in Anführungsstrichen schön übernommen von Margaret Thatcher in den 70er Jahren, als der Non-Plan. Der gilt zum Beispiel für Canary Wharf. Das ist das größte Investorenviertel in London, in den Docks. Mm. Dort gilt ein Non-Plan. Das heißt, da kann man machen, was man will. Und da geschehen die Dinge natürlich. Das führte dann dahin, dass es keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr gab und nichts. Und das ist dann wirklich so ein Manchester-Kapitalismus, der einem, glaube ich, ganz gut vor Augen führt, was passiert, wenn man überhaupt nicht planerisch eingreift. Ein anderes, denke ich, sehr gutes Beispiel, also was ich ganz gut kenne durch meine Lehrtätigkeit in London, ist das East End, wo man auch sieht, dass zum Beispiel auch Kunst nichts Neutrales oder sozusagen Natürliches ist, sondern auch selbst die Ansiedlung von Künstlern, die diese Suche nach Atelierraum, nach günstigem Atelierraum, verändert bestehende Strukturen. Mhm. Also das ist ja eine ganz klassische Sache, dass erst Künstler sich sozusagen Orte aneignen, die günstig zu haben sind, die auch ein bisschen runtergekommen sind, und Dann kommen die ersten Galerien und nach den Galerien kommen die Investmentbanker und es ist ein kompletter Austausch an der Bevölkerung. Und insofern hat da Kunst auch immer so eine ganz kritische Rolle, die man gut beobachten kann. Ja.
Klar, das ist ja. Die Architectural Association, das ist dann auch Teil eigentlich der Arbeiten dort, dass man sich anschaut, wie sich diese Viertel verändern. Also, oder was,
ja, das,
was genau unterrichtest du dort?
Das ist Teil des Programms, das ich da mache. Also wir beschäftigen uns seit 2 Jahren intensiv mit Kunstinstitutionen.
Ja.
Sowohl, also vorletztes Jahr ging das eher Richtung Theater, dieses Jahr eher Richtung Museen, also bildende Kunst. Und da war ein Teil natürlich der Recherche der Studenten, war einerseits natürlich diese großen Institutionen, also feste Häuser, wie